Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du wieder oder heute zum ersten Mal bei Sport im Kopf, dem Sportpsychologie-Podcast, zuhörst. Meine heutige Gästin ist in Augsburg geboren. Sie ist Schwimmerin, genauer gesagt Freiwasserschwimmerin und nicht zu vergessen Masterabsolventin des Studiengangs Medienkommunikation. Sie nahm bereits an mehreren Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil, 2016 in Rio und 2020 in Tokio. Die dritten stehen kurz bevor, denn ihr Ticket nach Paris hat sie bereits in der Tasche. In ihrer Jugend sammelte sie bereits große nationale Erfolge im Bahnschwimmen, gewann mehrere deutsche Meisterschaftstitel und konnte sich für internationale Wettkämpfe qualifizieren. Aber es fehlten ihr die großen internationalen Höhepunkte. Also wagte sie den Versuch, die Disziplin zu wechseln und startete im Freiwasser. Der Wechsel war wohl eine gute Entscheidung, denn sie ist aktuell, ich hoffe, ich bekomme jetzt alles hin, dreifache amtierende Weltmeisterin 2022 und 2023 im Freischwimmen auf den Distanzen 5 Kilometer und 10 Kilometer. Und aktuell ganz frisch gebackene Europameisterin ebenfalls auf den 5 und 10 Kilometern. 2020 in Tokio konnte sie bereits den 5. Platz sichern und Paris steht vor der Tür. Umso mehr freue ich mich, dass sie sich zwischen Europameisterschaft und Paris Zeit für dieses Gespräch nehmen konnte. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Leonie Beck bei Sport im Kopf.
Hallo!
Leonie, schön, dass du Zeit hast. Wo bist du denn gerade und wie geht's dir?
Ich bin gerade in Ostia, in Rom. Und mir geht's soweit gut. Danke. Und selbst.
Ja, mir geht's auch gut. Ich bin in Garmisch, Partenkirchen, wo ich wohne, habe heute Homeoffice und du bist mein erster Termin heute. Insofern bin ich noch frisch im Kopf sozusagen und freue mich jetzt auf ein cooles Gespräch mit dir. Gratuliere dir erstmal zu den eben gewonnenen zwei Titeln.
Dankeschön.
Auf 5 Kilometer und 10 Kilometer. Ich vermute mal, du bist zufrieden mit der EM und schaust mit Vorfreude auf Paris?
Ja, also es war schon sehr, sehr gut, beziehungsweise ich habe zwei Rennen gehabt und habe dann beide Rennen gewinnen können, also war schon eine sehr erfolgreiche Europameisterschaft und jetzt geht aber das Training ganz normal weiter bis Paris.
Wie viele Wochen sind es jetzt noch? Ich glaube knapp 3, oder? Bis Start ist?
Nee, 7 glaube ich noch, 7. Also wir sind ja relativ am Ende, das heißt, ich habe noch ungefähr 7 Wochen.
Okay, genau, Paris startet, glaube ich, Mitte Juli und ihr seid dann relativ am Ende.
8. August ist mein Rennen.
8. August. Wohnst du in Rom oder bist du da gerade nur zum Trainieren?
Ich wohne seit September 2021, also nach Tokio, seitdem wohne ich in Rom.
Okay, ja, gibt schlechtere Wohnorte, würde ich mal sagen. Ich glaube, das letzte Mal war ich mit 3 Jahren in Rom mit meinem Papa eben.
Ah.
Leonie, ich starte ja immer mit meinen Gästen, indem ich sie darum bitte, sich selbst in 3 Worten und ihre Sportart in 3 Worten zu beschreiben.
Also dann fange ich mal mit der Sportart an. Sie ist, oder die drei Wörter, die ich beschreiben würde, ist Ausdauer, Kampfgeist und das dritte Wort ist vielleicht, es ist schwierig zu erklären, aber äußere Einflüsse.
Fokussiertheit vielleicht?
Auch,
ja, äußere Einflüsse ausblenden oder?
Nee, ich meine eher, dass man sich darauf einstellen muss, dass andere Einflüsse da sind und immer andere Bedingungen in dem Rennen sind.
So Flexibilität.
Genau, Flexibilität nehmen wir, genau.
Ja. Okay.
Achso,
und wie beschreibst du dich selbst?
Und mich, ich würde mich als ehrgeizig beschreiben. Oh Gott, es ist immer schwierig, sich selbst zu beschreiben. Eigentlich, das müssten immer andere machen. Aber ja, ehrgeizig, witzig bin ich auch und eigentlich nett.
Das ist schon mal gut. Gute Voraussetzung auch für ein schönes Gespräch. Jetzt betreibst du ja eine, du hast es gerade schon beschrieben, ausdauernde Sportart. Also wenn ich darüber nachdenke, 10 Kilometer zu schwimmen und ich glaube, jetzt bin ich jemand, der sehr, sehr gerne schwimmt und ich glaube, meine maximal
Distanz waren sogar 4 Kilometer. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen eine eher unangenehme Vorstellung ist, im Freiwasser 10 Kilometer zu schwimmen. Wie kommt man zu dieser Disziplin?
Ich habe ja Sportart gewechselt nach Rio, nach den Olympischen Spielen, weil unser Stützpunkt Freiwasserstützpunkt ist. Und mit Thomas Lurz hatten wir den 12-fachen Weltmeister, mit dem ich trainieren durfte. Und dann war es klar, dass man früher oder später mal in die Sportart irgendwie reinschnuppert, würde ich sagen. Und genau so kam das dann, dass ich nach Rio die Entscheidung getroffen habe, dass ich im Becken nicht mehr schwimmen möchte und Freiwasser probiere sozusagen. Und ja, da 10 Kilometer halt einfach die einzige olympische Distanz ist, bleibt dann halt nichts anderes übrig, als 10 Kilometer zu schwimmen.
Wie alt warst du damals, als du gewechselt hast?
Das war 2016, also 19.
19 Jahre alt, okay. Was würdest du denn sagen, ist das Herausfordernde an deiner Sportart? Also, ich kann mir ja vorstellen, man hat unheimlich viel Zeit. Es sind circa 10 Kilometer, circa 2 Stunden. Also muss man auch erstmal schwimmen, 10 Kilometer in 2 Stunden. Aber ich glaube, das sind so die Top-Zeiten bei den Frauen. Und jetzt ist es ja so beim Schwimmen, jeder, ja, der zuhört, weiß, vielleicht beim Schwimmen ist es eher relativ ruhig. Also man ist ja total abgeschottet von allen visuellen Reizen, von allen akustischen Reizen. Ergo, man hat vermutlich sehr viel Zeit zum Nachdenken, kann positiv sein. Ich genieße es sehr, weil man wirklich abschalten kann und da irgendwie vor sich im Tunnel bewegen kann. Aber in so einem Wettkampf, 2 Stunden Zeit ohne jegliche Ablenkung, ist das eine Herausforderung oder wie ist das für dich?
Also ich würde eher sagen, dass es ohne Ablenkung eher im Training so ist. Wir schwimmen ja sehr, sehr viele Kilometer im Becken und da hat man eben diese Reize außenrum nicht wirklich. Also klar steht der Trainer am Beckenrand und man hat seine Trainingskollegen in der Trainingsgruppe, mit denen man zusammenschwimmt. Aber während des Wettkampfs würde ich eigentlich sagen, dass es das Gegenteil ist, weil das ja auch einfach ein Kontaktsport ist. Es gibt sehr viele Dinge, die man beachten muss während dem Rennen. Es ist sehr taktisch teilweise. Dann kommen die Bedingungen, die man vorher nicht, ja, kann man ja nicht, kann man sich nicht auswählen, ob es wellig ist, ob Fische sind, ob man die Hand vor dem eigenen Gesicht sieht, weil die Wasserqualität schlecht ist oder nicht. Das sind alles Dinge, die dann mit reinspielen und so wird es eigentlich nicht langweilig in 10 Kilometer Rennen.
In 10 Kilometer Rennen in 2 Stunden, das war
Ja,
okay.
genau.
Ich wollte fast schon 10 Stunden sagen. So fühlt sich's dann doch vielleicht manchmal an. Kennst du das, dass du trotzdem manchmal in so negatives Gedankenkreisen kommst? Also sind ja so diese klassischen Gedanken oder ja, inneren Gespräche. Oh Mann, was mache ich hier eigentlich? Und oh, irgendwie habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock. Kennst du das oder kommt es bei dir glücklicherweise eh nicht vor?
Nee, also das kenne ich schon, gerade bei Rennen, die halt nicht so gut laufen und dann von Anfang an, man hat schon Schmerzen, weil man halt nicht runtergetapert wurde oder ja, das Rennen halt aus dem Training geschwommen wird und die Bedingungen sind sehr, sehr schwierig und man ist von Anfang an irgendwo hinten und dann denkt man sich auch, eieiei, warum mache ich eigentlich diese Sportart? Aber ja, das gehört, denke ich mal, normal dazu und gerade unser Training ist sehr zeitaufwendig, sehr zeitintensiv und da denkt man sich dann auch ab und zu mal, eieiei, wann ist diese Trainingseinheit vorbei? Also es ist nicht so, dass man, ja, dass alles schön und bunt ist immer.
Was heißt denn zeitaufwendig? Also für alle, die sich jetzt im Schwimmen vielleicht nicht so auskennen, aber was bedeutet so eine normale Trainingswoche für dich?
Also wir sind, ich denke mal, in einer Woche machen wir schon so 35, 36 Stunden Sport. Und dann ist halt alles außenrum um den Trainingsplan irgendwie, ja, also alles ist um den Trainingsplan. Oh Gott, mir fehlen halt voll die deutschen Wörter, tut mir leid, ich spreche seit 3 Wochen nur noch, seit 3 Jahren nur noch Englisch fast und Italienisch. Deswegen, wenn ich ein bisschen durcheinander bin, tut es mir sehr, sehr leid.
Wir können auch gerne mit englischen Worten arbeiten. Italienisch wird es dann bei mir problematisch. Englisch kann.
Nee, aber das ist tatsächlich so, wenn man überhaupt nicht mehr in Deutschland lebt, dann 3 Jahre lang,
Ja.
klar, hat man da mit der Familie, FaceTime etc., aber da fällt es einem auf, dass man ja nicht mehr ganz so hundertprozentig die Sprache irgendwie beherrscht.
Es fällt auch oft auf, wenn man merkt, dass man in einer anderen Sprache träumt. Das
Ja,
geht einem dann schon oftmals nach ein paar Wochen.
ja. Ja, oder
Kenne ich auch, wenn ich dann viel.
die Gedankengänge dann auch auf einmal auf Englisch sind. Also deswegen nur.
Genau, die Selbstgespräche.
Nur schon mal Entschuldigung dafür. Aber ja, alles außenrum ist so getaktet und zeitlich angepasst. Wann halte ich Mittagsschlaf? Wann esse ich zu Mittag? Hier brauche ich eine kurze Erholung. Da habe ich Physio etc. Also das ist eigentlich, die ganze Woche ist darum geplant.
Ja, 36 Trainingsstunden, da zählen jetzt wahrscheinlich alle möglichen Dinge, also auch Regeneration, Kraft, Stabi mit rein und rein im Wasser. Also wie viele Stunden bist du am Tag im Wasser?
5 Stunden, würde ich sagen. Jede Trainingseinheit ist so 2, 2,5 Stunden und wir haben 10 davon in der Woche. Ja. 22 bis 25 Stunden ist es eigentlich nur, ist es falsch jetzt? 10 à 2 Stunden doch. Sind 20, 22 Stunden. Ja, genau. Doch.
Sind so Pi mal Daumen 5 Stunden.
Ja,
Hast vielleicht noch einen Tag frei.
Ja, wir haben Sonntag frei, Mittwochnachmittag und Samstagnachmittag.
Das weiß man ziemlich schnell auswendig, wenn man frei hat.
Ja.
Die Eckpfeiler in der Woche.
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt hat man es ja gerade mit dem negativen Gedankenkreisen, wo du meintest, ja, kommt und es ist nicht alles immer nur schön und rosig, was ja klar ist, ist ja auch in einem anderen Berufsleben de facto nicht so. Wie gehst du damit um? Also hast du da für dich Tools gefunden oder vielleicht auch mal mit jemandem zusammengearbeitet, weil ich glaube, das ist ja gerade in deiner Sportart, also in allen Ausdauersportarten, die so langwierig sind, ja auch key. Wie gehst du damit um oder was sind da deine Tricks?
Ich habe nebenbei studiert. Das hat mir, glaube ich, sehr, sehr geholfen während der Zeit, weil ich einfach meinen Kopf noch trainiert habe nebenbei. Und ja, es einfach ein guter Ausgleich ist, würde ich sagen. Und danach einfach irgendwas finden, was einem noch nebenbei Spaß macht, damit nicht der Sport oder Schwimmen nur hundertprozentig das Leben ist. Weil es gibt auch noch andere Dinge, die man auch ein bisschen dann auf die man achten sollte, Freunde, Familie, Kontakte pflegen etc., auch mal abends essen gehen und sich was Gutes tun, einfach mal sich was gönnen und neben dem Sport dann noch ein bisschen was machen.
Finde ich eine super schöne Strategie, weil die auch eigentlich so simpel ist. Also die kann man relativ einfach auch in seinen Alltag integrieren und auch für Nicht-Sportler und Sportlerinnen so diese positiven Aktivitäten mit einzupflegen in den Alltag. Und wenn es mal nur, wie du gerade sagst, ja, irgendwie schön essen gehen, sich mal was gönnen, Genuss.
Ja,
also, diese Selbstfürsorge auch versuchen, irgendwie aufrechtzuerhalten, neben den Pflichten. Jetzt hat ja dein Wechsel ins Freiwasser in sehr jungen Jahren stattgefunden. Ich glaube, du warst zwar nicht mehr in der Pubertät, oder? Wenn ich das richtig, aber trotzdem.
Also mit 19 dann, ja.
Genau, mit 19. Da sind wir natürlich gerade als Frau lang nicht mehr in der Pubertät, aber es ist ja trotzdem ein Zeitpunkt, wo man extrem viele andere Interessen auch hat oder genau gerade in dem Alter auch junge Leute haben. Man macht vielleicht gerade Abi gemacht, möchte irgendwie eine neue Stadt und irgendwie geht so gerade voll das Leben los. Führerschein, Reisen, unabhängig sein. Also es ist ein Zeitpunkt, wo viele auch komplettes Handtuch werfen, die im Leistungssport tätig waren, stagnieren oder eben durchhalten. Erinnerst du dich noch, wie das für dich war, ob das einfach war, weiterzumachen, nochmal einen Disziplinwechsel, auch eine Disziplin, die, glaube ich, fast noch mehr Ausdauer und Willensstärke braucht? Und wie hast du es damals oder was waren deine Motivation und deine Strategien, da weiterzumachen?
Ja, bei mir hat diese Phase mit stagnierten Trainingszeiten, meine Bestzeiten sind nicht mehr besser geworden. Ich habe mich allgemein nicht mehr verbessert und die Phase hat bei mir ziemlich lang gedauert. Also von 2013, würde ich sagen, bis 2016, 3, 4 Jahre ungefähr. Und es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, würde ich sagen. Aber ich wusste, dass wenn man diese Zeit, wenn man diese Phase durchsteht, dann kommen irgendwann die Lorbeeren. Also man muss weitermachen, nicht aufgeben, trotzdem weiterkämpfen. Und solange man sich anstrengt und den Körper trotzdem trainiert, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber klar, die Bestzeiten sind dann nicht gekommen. Ich habe mich zwar immer qualifiziert für die Höhepunkte, das habe ich schon geschafft, aber ich habe dann halt leider bei den Höhepunkten keine Bestleistung gemacht. Und das hat mich aber dann irgendwann so, weiß ich nicht, selbst fertig gemacht und dann macht man sich selber Druck und dann kriegt man Angst vor dem Wettkampf etc. Und dann ist das irgendwann so ein Teufelskreislauf. Und genau, dann habe ich nach Rio gesagt, ich möchte jetzt irgendwas verändern oder ich höre auf oder ich versuche es halt einfach im Freiwasser. Durch meine hohe Grundgeschwindigkeit mit 800, 1500 Metern war ich schon sehr, sehr schnell. Und genau, dann habe ich die Entscheidung gefasst, dass es wirklich sehr schade wäre, jetzt alles wegzuwerfen, nur weil es halt mal nicht so gut läuft. Und deswegen habe ich dann weitergemacht und mich im Freiwasser probiert.
Jetzt hast du vielleicht von Haus aus viel, das habe ich tatsächlich gelesen auf deiner Homepage, dein Rad, Ehrgeiz, Ausdauer und Willensstärke. Wenn man das nicht hat, und vielleicht war das ja auch bei dir nicht immer da, beziehungsweise ich spreche eigentlich immer ganz gern davon, dass solche Aspekte man vielleicht nicht immer gleich stark fühlt. Die sind ja nicht einfach weg, sondern man fühlt sie halt nicht in jeder Lebensphase gleich stark. Wie bist du damit umgegangen? Also waren das innere Selbstgespräche oder gab es irgendwelche Motivatoren? Gerade auch weil diese sehr starken positiven Höhepunkte bisher ausblieben. Also was ließ dich da weiter hoffen?
Ich wusste eben, dass es diese Phase gibt und dass es normal ist für Frauen und Männer. Vielleicht ist bei Männern dann ein paar Jahre später, aber ich wusste eben, dass es ganz normal ist. Das kann man auch bei den Bestzeiten in verschiedenen Jahrgängen, kann man die Zeiten vergleichen und in ein paar Jahren ist die Zeit dann wirklich nicht verbessert. Und dann ab dem Jahrgang, was weiß ich, wenn man 21 ist, 19, dann ist wieder eine bessere Jahresbestleistung als in den 3 Jahren davor. Und es ist auch irgendwie wissenschaftlich bewiesen. Da gibt es Studien zu und einfach hinfallen, Krone richten, aufstehen, weitergehen. Dieses klassische Motto und danach habe ich dann auch gelebt.
Gab es damals Mentoren oder Menschen, die dich auf dem Weg auch begleitet haben und bestärkt haben?
Ja, klar, ich habe ja mit Thomas Lutz trainieren dürfen die letzten paar Jahre seiner Karriere und wir haben schon sehr, sehr viel von ihm mit auf den Weg bekommen.
Freiwasserschwimmer.
Genau, oder? Ja, der war 12-facher Weltmeister im Freiwasser und der hat uns auf den Weg gegeben, oder wir haben es ja täglich miterlebt und durften mit dem schwimmen, dass man mit viel Ehrgeiz und mit viel Fleiß sehr, sehr viel erreichen kann, trotz fehlendes Talentes. Und das war so das, was unsere Trainingsgruppe hat davon gelebt, dass nicht jeder hat 100% Talent. Das ist ganz normal. Aber mit Fleiß kann man gerade auch in langen Strecken sehr, sehr viel wegmachen, sehr, sehr viel fehlendes Talent wegmachen. Und das war uns eben allen bewusst und er hat es vorgelebt und daran haben wir gesehen, es funktioniert wirklich und genau, das war so, ich denke mal nicht nur mein Mentor, aber ich denke mal von der ganzen Trainingsgruppe in Würzburg, weil das ist das große Vorbild.
Das ist natürlich schön oder auch ein Glück, wenn man solche Mentoren hat, also auch an Führungskräfte oder Trainer, die zuhören. Was du gerade betont hast, ist, dass jemand es auch vorlebt, also walk the talk, das, was gesprochen wird, das, was man an Philosophien heranzieht, um mit Menschen zu arbeiten, es aber auch selbst vorzuleben. Und auch das Thema, und gibt es ja den englischen Spruch, hard work beats talent when talent doesn't work hard.
Ja, genau.
Kennst du dann ja wahrscheinlich auch.
Ja.
Wird er wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal zitiert haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch im Leistungssport. Es hat nicht jeder Talent. Und man muss auch ganz klar sagen, ganz viele Talente wird man nie sehen irgendwo auf der internationalen Bühne, weil oft fällt es gerade den Talenten am Anfang sehr, sehr leicht und sie müssen für nichts arbeiten und lernen es aber auch nicht, für etwas zu arbeiten. Also diese Disziplin und der Fleiß. Und wenn man dann älter wird und es natürlich auch schwieriger wird, der Wechsel ins Profilager und man nie gelernt hat zu arbeiten, nie gelernt hat, auch mit Frustration umzugehen, das lernen natürlich die mit weniger Talent gesegnet sind, die aber dementsprechend auch eine höhere Frustrationsschwelle haben. Kennst du das Gefühl oder würdest du sagen, du hast es auch beobachten können in der Trainingsgruppe oder auch, ich sage jetzt mal, auf internationaler Ebene, dass frühe Talente dann vielleicht sich echt schwer getan haben bei dem Übertritt?
Ja, absolut. Also alles, was du gesagt hast, da stimme ich 100% zu. Ich kenne auch viele, die sind sehr, sehr talentiert, also wesentlich talentierter als ich, aber sind halt nicht so die Trainingstiere, würde ich mal nennen. Und wenn man halt nicht trainiert, ab irgendeinem gewissen Grad, beziehungsweise in der Weltspitze, irgendwann reicht es dann halt nicht mehr. weil klar, jeder, der in der Weltspitze ist, hat auch ein bisschen Talent, das ist klar, aber ist auch sehr, sehr fleißig. Und ich denke, das ist, egal ob man Talent hat oder nicht, der Fleiß gehört einfach dazu. Und die harte Arbeit muss gemacht werden, dass man da ankommt. Und wir hatten auch in der Trainingsgruppe verschiedenste, ich würde prozentuale von Talent, Fleiß etc. Und ja, also ich habe immer gedacht, dass ich eigentlich nicht ganz so talentiert bin oder war und ja, eigentlich mehr fleißig war. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich denke mal schon, dass ich irgendwo ein bisschen talentiert bin für die Sportart, für Schwimmen. Sonst kommt man wahrscheinlich auch nicht oder kommt man auch nur bis zu einem gewissen Grad. Aber ich war schon sehr, sehr fleißig und habe schon sehr, sehr viel für den Sport, also Zeit investiert, Training investiert. Und deswegen, ja, hat sich das wahrscheinlich dann gut ausgeglichen.
Und du bringst wahrscheinlich auch, es spielt ja auch neben dem Talent auch die physische Konstellation. Du bist ja sehr groß, oder?
Ja, ich 1,83.
Auf jeden Fall definitiv einiges größer als ich. Nicht ganz 20 Zentimeter, aber ja, ich bin 1,69 und 1,83 oder 1,84?
83, 84, ja. Sag mal 83.
Also definitiv, genau, ähnlich groß wie meine Brüder, also mal schon einen Kopf größer als ich. Und das ist natürlich auch was, was im Schwimmen sicherlich von Vorteil ist.
Ja, also würde ich auch sagen, klar, wenn man größer ist, hat man länger einen Arm zum Ziehen. Man kann vielleicht, weiß nicht, man kommt ja schneller vorwärts als andere. Andererseits gibt es auch sehr viele, die zum Beispiel sehr große Hände und große Füße haben. Und das ist dann auch sehr, sehr gut für Schwimmen, weil man eben viel mehr Wasser ziehen kann. Dann kann man sagen, gut, um eine Boje schnell rum kommt eher ein kleiner Mensch als ein großer Lachs, so wie ich, mehr oder weniger. Ja, es gibt überall Vor- und Nachteile, aber ich denke mal, dass man groß ist, das hilft schon ein bisschen auch, ja.
Was wärst du denn geworden, wenn du nicht Schwimmerin geworden wärst?
Tatsächlich Skifahrerin.
Basketballerin.
Nee.
Skifahrerin.
Wir waren früher jedes Wochenende Skifahren gegangen und haben dann auch viele Wettkämpfe, als wir ganz klein waren, also meine Geschwister und ich, haben viele Wettkämpfe im Skifahren gemacht und ich habe teilweise auch wirklich so Jahrgangsrankings oder so habe ich auch gewonnen, ein paar Pokale gewonnen. Also ich denke mal, dann wäre ich Skifahrerin geworden, wenn wir uns da nicht irgendwann für Schwimmen entschieden hätten.
Warst du ja wahrscheinlich jedes ein oder andere Mal in Garmisch, oder? Augsburg ist ja nicht ganz so weit weg.
Ja, wir waren dann jedes Wochenende, ich weiß nicht genau mehr wo, wir waren, ist ja schon ewig her, aber wir sind jedes Wochenende von Augsburg zum Skifahren gefahren.
Ja, spannend. Von lustig, irgendwie, da gibt es so eine Parallele. Ich hatte schon eine Podcast-Gästin hier, die Janina Zeitler, die war auch im Skifahren sehr aktiv. Die ist aber ist zum Surfen übergegangen.
Ah, cool.
Also irgendwie die Flucht ins Wasser. Naja, wenn man sich so unsere aktuelle klimatische Entwicklung anschaut, vielleicht auch der schlauere Wechsel. Der Schnee immer weniger wird. Naja, okay. Jetzt hattest du es gerade auch schon ein bisschen erwähnt und ich habe dich auch gefragt, gab es Mentoren oder Menschen, die bei diesem Wechsel oder in dieser Phase, in dieser Zeit irgendwie unterstützend waren, inspirierend waren? Spielen deiner Meinung nach auch Familie, Freunde und das gesamte Team um einem herum eine wichtige Rolle? Also damals und natürlich auch jetzt noch. Du hast es, glaube ich, schon ein, zwei Mal betont und ich finde es einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, inwieweit spielt es bei dir eine Rolle?
Eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe mich jetzt eher auf den Mentoren davor eingeschossen, aber klar, die Familie, Freunde, Trainingsgruppe, das ist ohne ein Team außen herum, schafft man es nicht so weit. Also es ist schon unheimlich wichtig, dass man die Familie im Rücken hat, die einen ja empfängt, unterstützt, egal was passiert. Man hat immer offene Arme, ob man, weiß ich nicht, es ist ja nicht nur der Schwimmsport, man ist ja auch eine Person dahinter. Also das ist das Wichtige, was es eben in der Familie ist. Egal, die Familie liebt einen nicht, weil man eine erfolgreiche Schwimmerin ist, würde ich sagen. Oder weil man Sport macht oder keine Ahnung. Also das ist das Wichtige. Und die Familie hat immer die Arme offen. Klar, Freunde auch. Und eine Trainingsgruppe ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil ich zum Beispiel eine Person bin, die nicht alleine trainieren kann. Also ich brauche meine Trainingsgruppe um mich rum. Ansonsten ist es eher sehr, sehr schwer für mich, 10 Kilometer alleine im Training zu schwimmen. Also es gibt tatsächlich welche, die können das, die trainieren ganz alleine und schwimmen da in der Woche 80 Kilometer, aber ich könnte es definitiv nicht. Also ich brauche schon meine Trainingsgruppe, um ins Wasser zu springen.
Absolut nachvollziehbar und der Aspekt mit der Familie, total schön, dass du das erwähnst. Ich glaube, vielen fehlt leider das Gefühl, dass man auch komplett unabhängig von der Sportart oder von dem, was man macht, geliebt ist, willkommen ist, dass man auch Anerkennung bekommen würde, auch wenn man keine Medaille nach Hause bringt, sage ich jetzt mal. Also, dass man sich so sehr damit identifiziert und auch seine Persönlichkeit darüber definiert, dass man irgendwo das Gefühl vergisst oder auch noch nie hatte, dass man auch ohne diese Rolle, die man da ja auch irgendwo einnimmt, ein geliebter Mensch ist. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, woran man auch arbeiten kann. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit, weil es einem natürlich extrem viel Sicherheit gibt. Weil man, ich glaube, wenn man in Wettkämpfe geht und weiß, auch wenn es nicht klappt, ich bin trotzdem ein Mensch, der sich selbst wertschätzt und von anderen wertgeschätzt wird. Es gibt eine extrem wichtige, stabile Basis, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso.
Das ist eine schöne Sache und sicherlich auch ein Thema oder ein Thema, an dem ich auch ganz viel mit Athleten, also gerade wenn es um Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, eben arbeite. Thema alleine trainieren, das finde ich auch spannend. Hatte ich tatsächlich mit Laura Philipp auch schon im Podcast, Triathletin, die da ganz klar differenziert und das finde ich ganz interessant. Also man ist ja nicht einsam, sondern man wählt, alleine zu trainieren. Und gerade Triathleten, auch auf den langen Distanzen, die kennen das auch, die trainieren natürlich stundenlang auch alleine. Und auch da zu differenzieren, okay, mag ich das, brauche ich das, kann ich das? Und dann ist es auch gut, weil dann bin ich auch nicht einsam, sondern ich wähle sehr bewusst alleine. Oder bin ich ein Typ, der sagt, nee, ich brauche meine Trainingsgruppe oder ich brauche beides. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, da in sich hineinzuhören und was man braucht, weil desto wohler man sich fühlt im Training, desto besser kann man letzten Endes ja auch performen. Also ich glaube, unwohl fühlen beim Training ist der Trainingseffekt, ich weiß jetzt nicht wie viel Prozent, aber geht definitiv runter.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade in der Weltspitze geht es dann auch um halbes Prozent, um halben Prozent oder 1-2% können sehr, sehr viel ausmachen. Deswegen, ja, muss man da schon irgendwie eine Lösung finden, die einem auch gut tut.
Ja, und da auch halt in sich hineinhören, also was man selbst braucht. Was oft was ganz anderes sein kann, als die anderen brauchen. Aber das Wichtigste ist eben, dass man da auf sich achtet. Also, weil du es gerade auch sagst, das sind Nuancen und genau diese Stellschrauben machen aber eben oft den Unterschied zur Spitze aus. Was waren denn für dich die größten Entbehrungen und Verzichte damals? Vielleicht gerade auch in einem Alter, wo man auch andere Flausen im Kopf hat. Und was hat dir geholfen, damit umzugehen oder es vielleicht auch zu kompensieren, Kompromisse zu finden?
Tatsächlich habe ich eigentlich gar nichts vermisst oder gemisst. Klar denkt man, wenn man jugendlich ist, dann möchte man feiern gehen, man möchte Party machen, man möchte mit seinen Freunden ausgehen. Aber mir hat es, weiß ich, also ich war so fokussiert auf meinen Sport und ich hatte so einen strukturierten Trainingsplan und einen strukturierten Tagesablauf, dass ich abends auch gar nicht mehr die Kraft und Energie hatte, irgendwie wegzugehen oder feiern zu gehen. Und ich habe das auch tatsächlich nicht vermisst. Ich war nie so der Mensch, der diese Party braucht. Deswegen habe ich da auch, ja, habe ich tatsächlich, bin ich zufrieden, wie es gelaufen ist in meiner Jugend. Ich habe nichts auslassen müssen etc. Und ich denke mal, es ist ein großes Privileg, Sportlerin zu sein und durch die Welt reisen zu dürfen, viele Wettkämpfe machen zu dürfen in so einem jungen Alter. Und so habe ich das eigentlich dann auch gelebt.
Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man da nicht, sage ich jetzt mal so, die Ambitionen dazu hat. Aber auf der anderen Seite, was ich raushöre, ist halt auch so eine Dankbarkeit zu haben dafür, dass man auch das Leben irgendwo führen darf, reisen darf, Menschen kennenlernen darf, vielleicht auch mit seinem Hobby im besten Fall irgendwann noch Geld verdienen kann.
Naja, das im Schwimmsport auch, jetzt nicht so.
Aber ja. Im Schwimmsport nicht so. Wir kommen vielleicht gleich noch dazu, wie man dann doch mit Schwimmsport auch Geld verdienen kann. Aber es gibt viele Sportarten, da besteht natürlich die Möglichkeit, zumindest sein Hobby zum Beruf machen, indem man auch eine Ausbildung darüber generieren kann. Also diese Möglichkeiten bestehen ja auch mit Förderungen, die, glaube ich, gibt es ja hoffentlich auch im Schwimmsport. Alle Verbandssportarten mehr oder weniger Plätze vorhanden. Das ist nochmal ein Thema für sich, sicherlich eine Podcast-Folge wert. Mit Randsportarten seid ihr nicht, aber halt auch nicht Fußball. Ich glaube, wenn man jetzt einen krassen Kontrast bringen möchte.
Dann sind wir schon definitiv eine Randsportart im Vergleich zu Fußball.
Ja, gut. Kann ich mich gut reinversetzen. Ich war jahrelang in der absoluten Randsportart unterwegs. Aber man macht trotzdem etwas, was man ja extrem gern macht und vielleicht dadurch natürlich auch der Verzicht leichter fällt. Und ich glaube, es ist ja auch ein wichtiger Hinweis, wenn man irgendwo merkt, okay, mir fällt der Verzicht schwer und irgendwie habe ich das Gefühl, muss so viel entbehren, dann ist es vielleicht auch ein Zeitpunkt oder ja, eine Option nachzudenken, ob mir die Sache an sich auch nicht mehr wichtig genug ist. Ergo werde ich vermutlich dann auch nicht die Motivation aufbringen, die vielen Trainingsstunden zu absolvieren und erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Hinweis. Jetzt hatten wir es ja gerade schon mit dem Thema Geld verdienen. Du bist ja sehr aktiv auf Social Media, hast einen relativ großen Kanal auf Instagram, auch einen sehr, sehr schönen, gepflegten Kanal. Ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass so Social Media definitiv Vor- und Nachteile bringt. Wie gehst du damit um? Also gerade als Leistungssportlerin vergleicht man ist natürlich irgendwo auch eine Vorbildrolle. Man verbringt wie viel Zeit darauf? Wie viel Zeit tut gut? Wie viel Zeit verbringst du? Wie limitierst du das vielleicht auch? Wie ist dein Umgang damit? Weil ja, Vorteile, man verdient natürlich auch ein Stück weit sein Geld damit, weil es inzwischen eine riesen Werbefläche ist. Auf der anderen Seite ist es auch nicht immer nur gesund.
Ja, also ich glaube, da muss man auch wieder differenzieren, wie viel Zeit verbringe ich auf Instagram, die sinnvoll ist, und wie viel Zeit verbringe ich auf Instagram, um sozusagen meine Arbeit zu machen. Also ja, diese Reels, die machen ja schon süchtig. Das ist ja auch extra alles so gemacht, dass die ganzen Videos auf einen drauf angepasst sind, auf die Interessen etc. Und es gibt schon wirklich witzige Sachen im Internet, da brauchen wir uns nicht drum streiten.
Was sind da deine Favorites, Hunde- oder Katzen-Reels?
Ach Gott, da ist alles dabei. Also ich weiß nicht, wie die das machen.
Aber der Algorithmus ist bei dir hart am Arbeiten.
Also es gibt schon wirklich viele witzige Sachen. Und andererseits ich hatte ja Instagram gelöscht, als ich mein Abitur gemacht habe etc., weil ich dann irgendwann so viel Zeit damit verbraucht habe. Und habe ich gesagt, okay, brauche ich nicht, ich lösche es jetzt und konzentriere mich auf die Schule, auf das Wesentliche und auf den Sport. Und dann habe ich aber nach der WM 2019, als ich dann ich habe mich für 10 Kilometer qualifiziert für Olympische Spiele und bin dann Dritter 5 Kilometer geworden. Und dann habe ich für mich selber entschieden, dass ich es mir jetzt wieder runterlade, weil man es als Athlet einfach braucht, wenn man ein bisschen seine Sportart unterstützt bekommen haben möchte. Gerade Schwimmen, Freiwasserschwimmen, ich will jetzt nicht sagen, interessiert nicht so viele Menschen, aber es ist einfach kein Fußball, das ist kein Tennis und es ist sehr, sehr schwierig, Sponsoren zu finden. Und wenn man Sponsoren haben möchte, dann muss man ihnen auch irgendwie eine Plattform bieten. Und das ist einfach so heutzutage. Und da ist eben Social Media, ich denke schon, dass es einem hilft, eigentlich als Sportler. Also das ist schon ein großes Angebot. Und dann habe ich gesagt, ich lade mir das jetzt runter und baue mir das jetzt ein bisschen auf, dass ich eine Plattform habe. Und genau, und so ist es dann größer geworden. Ich habe viel Zeit dran investiert, habe versucht, alles sehr authentisch zu machen und wirklich so rüberzubringen, wie ich es sehe, einfach meinen Alltag zu zeigen etc. Und so ist es dann größer geworden. Und jetzt bin ich sehr dankbar darüber, weil ich erstens meine Sportart präsentieren kann. Ich kann zeigen, wie toll das Leben eines Athleten ist und all solche Sachen halt einfach präsentieren. Und ich glaube, Sport in Deutschland ist in den letzten 10, 20 Jahren immer kleiner geworden. Und ich würde mir schon wünschen, dass es wieder wächst und dass einfach Sport Deutschland ein bisschen, ein bisschen motivierter ist, Sportarten zu schauen und mitzufiebern. Und jetzt ist gerade Fußball-EM und alle sind Fußballfans und alle sind Fans. Und warum sollte das nicht in anderen Sportarten so sein?
Ja. Sehr schöne Worte, du sprichst mir aus der Seele, absolut, weil ich auch finde, dass die Wertschätzung des Sportes generell leider manchmal zu kurz kommt in Deutschland. Da gibt es Länder, wo Sport einen viel größeren Stellenwert hat, und ich glaube, das zeigt ja auch, dass viele Länder auch im Medaillenspiegel noch viel erfolgreicher sind, weil auch im Jugendbereich auch viel, viel mehr getan wird. Und ich finde das sehr schön, ja, wenn man auch diese Ambition hat, und da ist natürlich so ein großer Kanal sehr hilfreich. Also ich glaube jetzt schon auch, dass zum Beispiel die, ja, Leichtathletik-EM mehr geschaut wurde vielleicht als auch noch vor ein paar Jahren. Also ich glaube, es tut sich schon was und da hilft es natürlich schon, weil man ja auch mit Social Media viele Junge erreicht und die natürlich dann auch irgendwo Vorbilder finden. Ich denke, du bist da auch für viele ein Vorbild und das ist definitiv der Vorteil oder die wichtigen Aspekte von zum Beispiel Instagram. Gibt es auch Nachteile?
Klar gibt es Nachteile auf Social Media. Ich denke mal nicht nur als Sportlerin, aber auch allgemein, wenn man sich vergleicht mit anderen Menschen auf Instagram, ist das gleiche, wenn man sich mit Models aus dem Magazin vergleicht. Es ist so viel Fake auf Instagram, auf Social Media. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das immer wieder ja vor Augen geführt wird, dass nicht alles real ist, was auf Instagram gezeigt wird. Und ja, was man auch so hört in den News mit TikTok und dass irgendwelche Challenges für Jugendliche und dann sterben teilweise die Kinder, weil sie irgendeine Challenge mitmachen möchten. Wer kann länger die Luft anhalten? Also das ist schon ganz, ganz schlimm, wenn man sowas dann liest und hört. Und das sind so die gruseligen Nachteile, würde ich sagen. Und klar, dass man viel einfacher hinter einem Laptop irgendwelche Hate-Kommentare schreiben kann.
Ja.
Ich muss sagen, toi, 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 ich habe bis jetzt großes Glück, dass ich wirklich keine Hate-Kommentare oder sowas groß abbekommen habe. Ich bin aber auch immer sehr, sehr vorsichtig, was ich poste, wie ich es poste. Und ja, da gibt es aber natürlich auch einige, die da viel abbekommen.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis und Tipp, auch falls hier ein paar jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen da sind, dass man sich ganz gut überlegt, was möchte man darstellen und wie, weil alles, was da einmal rausgeschickt wurde ins World Wide Web, ist halt einfach weg und jeder bekommt es mit und es hat vermutlich Konsequenzen, ob positiv oder eben auch negativ. Und daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, vorab mal zu definieren, okay, was möchte ich darstellen, was möchte ich auch von mir zeigen. Wie viel Privates möchte ich preisgeben, wie viel möchte ich für mich behalten, weil es einen natürlich auch irgendwo verletzlich macht. Und ich glaube, wie du es gerade beschreibst, es gibt einen guten, gesunden Weg damit, wenn man sich halt auch über die Nachteile klar ist und vielleicht hier und da auch limitiert bei, wie hast du es zu Anfang beschrieben, sinnvolle Zeit, die man auf Instagram verbringt und beruflich oder auch eben weniger sinnvolle Zeit, also so dieses typische am Handy datteln, wenn man eh vielleicht gerade zum Beispiel einen Film schaut oder so,
dieses
parallel auch sich mit wilden Reizen überfluten. Leonie, inwieweit hat dich denn diese Entscheidung damals geprägt, also auch deine Persönlichkeit, dass du damals diesen Sprung im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser gewagt hast? Er war ja für dich erfolgreich und ich finde das auch irgendwo, ja, ein ganz schönes Bild oder Vorbild auch für viele Menschen, dass man auch was wagen kann, weil es auch einfach erfolgreich sein kann. Inwieweit würdest du sagen, hat es deine Persönlichkeit vielleicht auch geprägt oder beeinflusst?
Ja, ich denke, jede Entscheidung, die man macht, persönlich entwickelt einen weiter. Oder entwickelt einen eben nicht weiter. Also ich denke mal, der ganze Charakter einer Persönlichkeit wird von den Entscheidungen gebildet. Und ich sehe es so, dass man auch mal was wagen muss, um sich weiterzubilden. Ob das jetzt ist, ich höre auf mit der Sportart und steige ins Berufsleben ein oder habe da eine Idee oder ich versuche es in einer anderen Sportart oder weiß ich nicht, versuche es nochmal den nächsten Olympiazyklus etc. Oder ich gehe in eine neue Stadt und lerne eine neue Sprache. Also das sind alles Dinge, die eine Persönlichkeit weiterentwickeln, würde ich sagen. Und ja, was auch wichtig ist im Sport, ist, dass Niederlagen dazugehören. Und ich hatte sehr, sehr viele Niederlagen, sehr viele schlechte Rennen. Und all diese Rennen haben mich aber gebildet, wie ich bin als Person. Und deswegen muss man sich immer vorstellen, dass alles immer ein Prozess ist. Und die Welt geht nicht unter, wenn man mal ein schlechtes Rennen hatte. Also so ist es nicht. Und wenn die Olympischen Spiele nicht gut laufen, die Erde dreht sich weiter. Ich bin immer noch ich und jetzt gerade zum Beispiel US Trials. Amerika qualifiziert sich gerade im Schwimmen für Olympische Spiele und die Olympiasiegerin auf 100 Brust ist zum Beispiel Dritte geworden jetzt, also Olympiasiegerin aus Tokio, und hat sich jetzt nicht für Paris qualifiziert und hat aber ein ganz schönes Statement danach gesagt, dass sie jetzt gerade wertschätzt, Familie, Freunde, die Leute, die sie eben kennen und mögen, nicht weil sie Schwimmerin ist, sondern weil sie einfach die Person ist, die sie ist. Und ja, ich denke, dass da merkt man, was die wichtigen Dinge im Leben sind. Und genau, also die Erde dreht sich immer weiter und man muss einfach die positiven Dinge daraus sehen, was passiert.
Ja, gute Statements. Am Anfang hast du mit dem, wer nicht wagt, und das ist ja auch ein Spruch, wer nicht wagt, gewinnt nicht. Und du hast gewagt, hast gewonnen. Und das andere ist, ja, es ist in Anführungszeichen nur Schwimmen, es ist in Anführungszeichen nur Radfahren, es ist in Anführungszeichen nur Fußballspielen.
Genau, ja.
Aber das sind natürlich Sätze, die einem schon helfen, um das Ganze auch ja, eine gute Relation irgendwo zu setzen. Und ja, die Erde dreht sich weiter. Und auch wenn das in dem Moment natürlich irgendwo traurig ist oder frustriert, das ist ja auch wichtig und darf auch da sein, aber dass es auch zum Beispiel, wie jetzt bei der Schwimmerin, mit sich bringt, auch andere Dinge wieder mehr wertzuschätzen. Und unterm Strich glaube ich, dass das eine Persönlichkeit sehr stärkt und Sicherheit bringt und einen insofern auch zum einen in der Sportart, aber auch im Privaten als Persönlichkeit stabiler und sicherer sein lässt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Basis, um auch Erfolg zu haben.
Ja, sehe ich auch so.
Was würdest du denn, wir kommen langsam zum Ende, vielleicht der jungen Leonie raten, wenn du zurückblickst?
Dass alles einen Sinn hat. Ich glaube, dass alles, was passiert hat, irgendwo einen Sinn und bringt dich so in die Laufbahn, ja, in der man sein soll, glaube ich. Und ja, auf die Eltern hören.
Hoffentlich hören deine Eltern den Podcast.
Nee, aber also ich bereue nichts und ich glaube, wir haben gute Entscheidungen getroffen oder irgendwo den richtigen Weg gefunden. Und ja, also aus falschen Entscheidungen lernt man auch. Und deswegen, ja, ehrgeizig sein und seine Ziele verfolgen.
Ja. Es wirkt, als hättest du ein sehr positives Grundkarma gepaart mit einer großen Portion Ehrgeiz und Willensstärke. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Erfolgsrezept. Wünsche ich dir natürlich auch für deine Ziele in Paris. Und da würde es mich jetzt natürlich interessieren, es gibt eigentlich nur eine Antwort wahrscheinlich, aber was sind denn deine Ziele für Paris? Also es sind ja nur die 10 Kilometer olympische Disziplin.
Ja, ich schwimme nur die 10 Kilometer und ja, ich bin da immer so ein bisschen abergläubisch, wenn ich bei Interviews oder Podcasts oder was weiß ich vorsage, ich möchte das und das erreichen. Deswegen, ich möchte immer zufrieden sein mit meinem Rennen und den Tag meines Lebens haben. Und dann, wenn ich zufrieden bin mit dem Rennen, dann war es ein gutes Rennen. Das sage ich immer eigentlich.
Das ist eine sehr gute Einstellung. Sein Bestmöglichstes geben und mehr kann man ja auch gar nicht geben.
Ja.
Ich glaube, das ist auch irgendwie so eine wichtige Einstellung. Und entweder das klappt dann oder halt nicht, aber man hat sein Bestes gegeben. Und wie sieht denn deine Zeit jetzt noch bis dahin aus? Also ganz normal, Urlaub machst du wahrscheinlich nicht mehr bis dahin oder gibt es noch mal ein paar Tage frei?
Urlaub leider nicht.
Das denke ich mir.
Nee, wir haben allgemein nur einmal im Jahr Urlaub, 2 Wochen im Sommer, aber wir fahren in 2,5 Wochen fahren wir noch ins Höhentrainingslager. Bis dahin trainiere ich hier noch ganz normal weiter in Ostia. Und dann sind wir 3,5, 4 Wochen in Divinio im Höhentrainingslager.
Oh, schön.
Und dann, genau, geht es von da direkt aus nach Paris. Am 4. August, glaube ich, ja.
Nicht schlecht. Ja, es gibt auf jeden Fall schlechtere Orte als Livigno. Ich mache da zwar kein Höhentrainingslager, aber zum Radfahren ist es, und zum Skitouren gehen. Also ich bin bestimmt 2-mal im Jahr mal da.
Ich auch.
Ja, gut. Also aber wenn ich nächstes Mal da bin, dann melde ich mich.
Ja.
Dann gehen wir in die Gelateria, Eis essen. Das ist nämlich richtig, die Latteria.
Latteria, genau.
Latteria, genau, die gute Asse. Ja, da, ich sehe schon. Genuss darf ja ab und zu sein. Ja, Leonie, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich riesig gefreut. Und natürlich auch vielen herzlichen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr wieder dabei wart bei Sport im Kopf. Und ich freue mich natürlich immer riesig über Feedback und Anregungen. Gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Auch Wünsche zu Gästen und Themen. Und ja, wenn du das nächste Mal auch wieder bei Sport im Kopf dabei sein wirst, freue ich mich. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass sehr gerne ein Sternchen, dann finden das vielleicht auch andere Zuhörer und Zuhörerinnen leichter. Liebe Leonie, vielen herzlichen Dank nochmal. Viel Spaß, Erfolg natürlich und Glück bei den Olympischen Spielen in Paris und vielleicht bis irgendwann mal auf dem Eisen der Latteria.
Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank.
Mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao.